Ja, es ist schön, eure Gesichter zu sehen. Also ich bin Andreas, mit Nachnamen Hinz, und wir kommen aus Schönermark. Das ist der Ort, wo die Emmy Spucho mal Katechetin, glaube ich, gelernt hat oder war, jedenfalls. Jedenfalls hat sie ein Anliegen für Schönermark, das liegt auch in der Uckermark. Es gibt ein Wort in der Bibel, das gebraucht wird, um die besondere Beziehung, die Beziehung Gottes zu den Menschen auszudrücken. Die Bibel spricht vom Angesicht Gottes. Ist vielleicht gar nicht so vertraut in dem Zusammenhang. Jedenfalls, je länger ich darüber nachgedacht habe, über dieses Angesicht Gottes, und je mehr ich gelesen habe darüber, desto tiefer und lebendiger wurde mir das. Dieses Bild. Denkt mal an eine Parkbank. Ihr seht auf der Parkbank so zwei Menschen, ein Paar sitzen. Und sie sind also einander zugewandt. Und sie schauen sich an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, ne? Also ich vermute, das gibt es hier auch.
Ja, wo ist keine Parkbänke?
Ach, hier gibt es keine Parkbänke. Okay, man sitzt also auf der Kirchenmauer. Man sitzt also auf der Kirchenmauer und schaut sich an. Und dann schauen sie sich an. Und sie schauen sich an. Das kann dauern, ne? Also das hat irgendwas mit zu tun. Habt ihr mal gesehen, wie lange das dauern kann, dass sich da zwei anschauen nur? Immer nur anschauen. Das drückt etwas von der Beziehung aus. Ne? Man könnte sagen, sie sind von Angesicht zu Angesicht. Das Gegenteil ist ja auch der Fall. Da gibt es manchmal so Sketche. Da sitzen zwei auf der Parkbank und der eine guckt also in die Richtung und der andere in die Richtung. Die müssen gar nichts sagen, aber man weiß Bescheid über die Beziehung. Ne? Also es spricht was, ob man die Gesichter einander zugewendet sind oder Menschen oder ob sie abgewandt sind. Das Angesicht Gottes. Da will ich gerne mit euch einiges bedenken, was die Heilige Schrift dazu sagt. Aber noch einmal, es geht also nicht darum, etwas flüchtig wahrzunehmen, wenn es ums Angesicht Gottes geht, um das Anschauen geht. Es geht darum, um ein tiefes Anschauen. Also ein Ausdruck für eine ganz innige Gemeinschaft, für eine innige Liebe, dass ich lange jemand anschaue. Die ersten Lebenseindrücke von uns Menschen, das Erste, was ich als Leben wahrnehme, als Säugling, behaupte ich mal, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wisst ihr, was das ist? Das sind Gesichter. Das Erste, was ein kleiner Mensch wahrnimmt, sind Gesichter. Da liegt also so ein kleiner Säugling, so ein kleines Würmchen, ne, vielleicht in der Wiege, wenn er es gut hat, und guckt da raus. Wiege ist ja relativ stabil, da passiert nicht viel. Und dann guckt ab und zu dein Gesicht drüber. So. Und jetzt drückt dieses Gesicht was aus, was der Säugling da sieht. Ne? Das sind die ersten Lebenseindrücke, die ein Mensch wahrnimmt, das Gesicht. Und je nachdem, was dieses Gesicht diesem Kind widerspiegelt, das gibt eine Prägung manchmal fürs ganze Leben. Was ich anschaue, das prägt mich. Und das fängt da schon an, behaupte ich mal. Jetzt stellt euch vor, da kommt also ein Gesicht. Dieser Säugling sieht vom ersten Tag an ein strahlendes Gesicht. Er merkt in den Augen dieser Person, er kann noch nicht Mama sagen, vielleicht auch noch nicht das Denken. Ach, er weiß, da ist jemand freundlich. Da strahlt ein Mensch über diesem kleinen Kind. Es gibt es aber auch ganz anders. Da guckt ein Gesicht drüber, das ist aggressiv. Das ist finster. Oder es ist von Sorgen zerfurcht, voller Angst. Und der Säugling sieht in dieses Gesicht und er sieht, das Leben ist voller Angst. Das, wo ich nicht reinkomme, da ist voller Sorgen, es ist voller Probleme. Ich bin ein Problem. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, was Säuglinge oder kleinste Kinder schon aufnehmen, nur durch dieses Gesicht, was da über ihrer Wiege erscheint, nämlich wenn gar keins erscheint. Dass sie nicht mal eines Blickes würdig sind. Sie werden schlicht und ergreifend ignoriert. Glaubt mal nicht, dass das ein kleines Wesen nicht wahrnimmt. Es braucht ein Gesicht, das es anschaut. Wir brauchen Gesichter, die uns anschauen. Wir lernen etwas über uns selber dabei. Wir lesen nicht in den Gesichtern, wer wir sind. Ich erkenne an den anderen etwas über mich. Und jetzt stellt euch vor, da ist gar kein Wesen zu erkennen. Menschen, die sind so beschäftigt, dass sie gar nicht wahrnehmen, dass da ein kleines Menschlein ist. Da ist ein Gesicht, was es gar nicht gibt. Voll beschäftigt. Es wird gar nicht angeschaut. Kein Interesse. Kein Blickkontakt. Da entsteht eine Leere. Und du wirst dein Leben lang versuchen, diese Leere zu kompensieren. Du wirst alles Mögliche versuchen. Manchmal beginnt es schon beim Säugling. Wie seid ihr wohl angeschaut worden, als ihr noch ganz klein wart? Habt ihr ein Gesicht gesehen, wo ihr merktet, ihr seid so wertvoll? Ihr seid ein Wunsch? Oder habt ihr Finsternis gesehen? Das sind Eindrücke, die schweben manchmal so über uns. Das sind Bilder. Wir schauen in Gesichter und werden geprägt. Im Gottesdienst ist das, wenn man so predigt, auch immer so. Da schaut man auch in viele Gesichter. Und ihr meint nicht, was das auch für so einen, der so eine Ansprache hält, an Bedeutung hat. Also ich habe da auch schon in ganz unterschiedliche Gesichter geschaut. Es ist was Herrliches. Du schaust in offene Gesichter und du merkst, da sind Menschen, die sind ganz aufmerksam und erwartungsvoll. Was kommt da jetzt? Manche auch so, dass du förmlich diese Erwartung spürst. Herr, schenk mir deine Nähe, schenk du mir ein Wort. Ach, das tut richtig gut. Das baut auch auf, Gesichter. Und ich kenne aber auch das andere. Da hat man so eine Zementfront vor sich. Könnt ihr vielleicht gar nicht nachvollziehen, aber ich sage euch, erzähle euch das mal. Da war ich in der Gemeinde und du merktest keine Regung in den Gesichtern. Also, und du konntest sagen, was du wolltest. Ne? Du machst es ein bisschen humorvolle Bemerkung. Keine Regung. Macht es was Ernstes? Keine Regung. Und ich dachte, du weißt nicht, wie kommt das jetzt an, wie wird das angenommen? Wir müssen ja nicht gleich aufspringen, nicht? Aber ich merke, wie das wirkt. Gesichter sprechen. Und das Überraschende übrigens, nach dem Gottesdienst kamen ganz viele und sagten, wie sehr sie diese Predigt berührt hat. Und ich dachte, es ist ja faszinierend. Man merkt ja nichts davon, nicht? Und jetzt denkt euch mal, wenn wir in Gottes Gesicht schauen, merken wir, wie er über uns denkt. Wenn wir ins Gottes Angesicht schauen, sehen wir, was er sieht, wenn er uns anschaut. Von David wird gesagt, er sei ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt kann man sich überlegen, was hat denn das ausgemacht, dass der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Also vielleicht, was ja ein Maßstab sein könnte, er war besonders integer. Also hat moralisch einwandfrei gelebt. Aber würde ich sagen, da gibt es andere Beispiele in der Bibel, wo das ein bisschen besser gelungen ist. Ihr wisst, David hatte so seine Probleme. Ne? Da gab es einen Ehebruch, da gab es Vertuschungsversuche, da gab es einen Mord. Nee, also moralisch ist er nicht unbedingt das Vorzeigebeispiel. Also da denke ich eher so an Josef oder Daniel, wo nichts Negatives gesagt wird. Und dennoch David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Vielleicht war das die Familie, die so hervorragendes Vorbild darstellte und so gut funktionierte. Diejenigen, die jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen, die wissen, oh wei, David und seine Familie und seine Kinder. Das war schwierig. Ich mag nicht mit ihm tauschen. Wir kämpfen auch so, aber das, was der David mit seinen Kindern erlebt hat, das war hart. Was macht es aus, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich bin nicht sicher, ob das die einzige Antwort ist, aber eine Antwort, denke ich, ist es. Von David wird wie von kaum einem anderen gesagt, dass er das Angesicht Gottes gesucht hat. Ein Mann, der das Angesicht Gottes suchte. Ich möchte gern mit euch da einige Stellen anschauen, zum Beispiel Psalm 27. Wenn ihr eine Bibel habt, ist das sehr vorteilhaft, mit hineinzuschauen. Psalm 27, Vers 4. Da sagt David, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Ein Lottogewinn. Nee, also das ist nicht, das war jetzt keine freie Übersetzung. Ein Herzenswunsch, etwas, wonach er trachtet und kämpft. Und dann heißt es, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. um, und jetzt kommt der Grund, um anzuschauen die Freundlichkeit Gottes. Das, was David auf dem Herzen hat, was er Zeit seines Lebens als Anliegen, als Richtung hat, ich will die Freundlichkeit Gottes anschauen. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. Man kann ja über den David so manches sagen, aber es gibt einen Vers auch im Psalm, wo er sagt, Vater und Mutter verlassen mich, der Herr nimmt mich auf. Dann kann man sagen, das ist poetische Freiheit. Man könnte aber auch sagen, er hat es genauso gemeint. Es ist durchaus möglich, dass der David genau die Erfahrung gemacht hat, dass Vater und Mutter nämlich nicht zu ihm gehalten haben. Es gibt sogar einen Gedanke von Auslegern, die sagen, wer weiß, ob der David nicht noch so ein Bursche nebenher war. Die anderen Söhne vom Esai, das waren alles richtige Söhne. Und dann kam noch so ein Sohn, naja, den versteckt man eher, weil das vielleicht aus einer anderen Beziehung eventuell hervorgegangen ist. Fast nicht erklärbar, warum er alle seine Söhne vorstellt, nur einen. Den will er gar nicht vorstellen. Die anderen hatten auch alle was zu tun. Es ist zumindest bei einigen Auslegern, dass sie gesagt haben, es ist denkbar, dass Davids Herkunft nicht ganz eindeutig war. Und dass er erlebt hat, wie selbst Vater und Mutter nicht ganz zu ihm stehen. Und wenn einer mit so einem Erfahrung, dass ich schon von Kindheit an nicht richtig angenommen bin, dann sagt, aber der Herr nimmt mich auf. Das hat was. Und er sagte, und jetzt schaue ich die Freundlichkeit Gottes. Ich schaue in das Angesicht Gottes und sehe, wie Gott über mich denkt. Und dann sagt David, Gott schaut mich freundlich an. Er schätzt mich wert. Psalm 16, Vers 8. Da sagt er, ich habe den Herrn stets vor Augen. Also seine Augen sind genau in die Richtung gerichtet, dass er Gott sucht. Dass er Gott vor Augen hat. Und in Vers 11 sagt er, du, Herr, wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Also wieder, das Angesicht Gottes. Als ein Ausdruck für diese ganz tiefe, vertraute Beziehung. Vor deinem Angesicht, da habe ich Fülle in Freude. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und wer jetzt die Biografie von David kennt, der weiß, dass das nur eine ganze Menge Quellen von schwierigen Situationen gab. Also da konnte er Angst haben, da konnte Stress und Aggression und Wut, hatte er auch alles. Aber in diesen Versen wird ausgerichtet, wo die Quelle von seiner Freude ist, wo die Quelle seiner Kraft ist. Und das ist in diesem Anschauen des Angesichtes Gottes. Er sucht Gott selber. Das ist die Quelle. Nochmal zu Psalm 27 zurück. Da kommt ein ganz zentraler Vers im Blick auf dieses Wort, das Angesicht Gottes. Und da sagt David, mein Herz erinnert dich, sucht, wisst ihr, was dann kommt? Sucht, was soll der suchen? Mein Angesicht. Sucht mein Angesicht. Und dann sagt David, ja genau das tue ich. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Das ist sein Entschluss. Auch in schwieriger Zeit. Es ist eine Zeit, wo er richtig darum ringen muss auch. Und er schiebt gleich diese Bitte nach. Verbirg dein Antlitz, dein Angesicht nicht vor mir. Für wen das die größte Freude ist, diese enge, vertraute Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben. Wer da seine Quelle, seine Kraft schöpft, seine Freude und auch seine Kreativität, für den ist es gleichzeitig der größte Schrecken, wenn Gott sich verbirgt. Auch das ist eine Erfahrung von Menschen, die Gott lieben. Dass es Zeiten gibt, wo man sagt, Herr, wo bist du? Äußerlich für andere, die Gott nicht kennen, ist es genau wie vorher. Aber in eurem Herzen merkt ihr, Herr, was ist los? Ich bin wie abgeschnitten. Da ist irgendwie kein Zugang. Du betest und du merkst, Herr, wo bist du? Das ist was Bestürzendes. wenn du davon lebst. Und für David war das so. Er lebte von dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und deswegen war es das Schlimmste, was ihm passieren konnte, davon abgeschnitten zu sein. Das Angesicht Gottes suchen. Und wisst ihr, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann steckt da unheimlich viel Reichtum und Geschenk drin. Wenn er zu uns so etwas auffordert, dann ist das vielversprechend. Dann ist das nie nur eine Aufforderung, nur mach doch endlich mal. Sondern da kann man sagen, wenn ich dem folge, zum Beispiel sucht mein Angesicht, da steckt was drin für uns, ein Reichtum. Und nun gibt es da einen Reichtum, den ich in diesem finde, wenn ich dieses Angesicht Gottes suche, diese innige Gemeinschaft mit ihm. Und das kann man vielleicht nur nachvollziehen, wenn man dieses Bild nochmal von diesem kleinen Kind nimmt. Du kannst inmitten von Stürmen und von Schwierigkeiten eine Geborgenheit erfahren, die nur möglich ist, wenn du so dicht mit dem Vater im Himmel verbunden bist. Das ist wie mit einem kleinen Kind. Ich habe das mal gesehen in einem Film, da trug eine Frau in Kriegszeiten, da war ein Treck oder sowas, ein kleines Kind im Arm. Und drumherum die Flieger, Bomben fielen, schrecklich, schreckliche Eindrücke, finster, Not und was weiß ich nicht alles. Und dann ging die Kamera einmal auf das Gesicht von dem Kind. Und es schien, es wäre alles in Ordnung. Das Kind hat nur das Gesicht von seiner Mutter gesehen. Und solange es das Gesicht von seiner Mutter sieht, ist all das drumherum nicht das Entscheidende. Ist ein Phänomen, ne? Es gibt da was, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe gehört, Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass viele Kinder oder alle Kinder in der ersten Zeit ihres Lebens nicht besonders gut gucken können. Also zumindest nicht weit gucken können. Ihre Augen sind so eingestellt, dass sie nur eine kurze Distanz scharf sehen können. Die Stilldistanz. Wisst ihr, was das heißt? Sie können gerade mal das Gesicht ihrer Mutter sehen. Und alles drumherum, was sie völlig durcheinander bringen könnte, weil es viel zu viele Eindrücke sind. Und so ein kleiner Mensch nimmt ja unglaublich viel auf. Das ist ein bisschen abgeschirmt. Das Entscheidende sieht es. Und das ist das Gesicht seiner Mutter. Oder seines Vaters. Ich stelle mir vor, wie wunderbar der Schöpfer das angelegt hat. Mehr braucht es am Anfang nicht, als diesen Eindruck. Und wisst ihr, ich denke, es spiegelt sich etwas wider, wie Gott uns sieht. Da komme ich jetzt an den Anfang der ganzen Geschichte zurück. Und da möchte ich gern mit euch in die Schöpfungsgeschichte gehen. 1. Mose, Genesis. Und zwar das 2. Kapitel. Da wird davon berichtet, wie Gott den Menschen macht. Und jetzt achten wir mal drauf, was da gesagt ist, wie Gott das gemacht hat. Über die ersten Eindrücke des Menschen. Und zwar 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen. Und zwar aus, wisst ihr aus was? Aus Staub, aus Lehm, aus Boden. Ne? Und dann kommt etwas Interessantes. Hat jemand von euch schon mal Soforthilfemaßnahmen am Unfallort gemacht? Also Erste Hilfe? In der Zeit, als ich das noch beim Führerschein machen musste, da wurde unter anderem auch geübt, wie man Leute wieder beatmet. Ne? Also Mund-zu-Mund-Beatmung nannte man das. Und dann wurde irgendwann das umgestellt. Ganz genau. Mund-zu-Nase-Beatmung. Heutzutage wird das, glaube ich, nur noch beigebracht. Mund-zu-Nase-Beatmung. Ich glaube, ich muss eine Krankenschwester fragen, warum genau das so ist. Aber es scheint viel besser zu sein, um jemand zu beleben. Die Erfindung scheint der Schöpfer selbst gemacht zu haben. Also vielleicht hätten Erste-Hilfe-Kurse gleich mal hier schauen sollen, nicht? Hier heißt es nämlich, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und er haucht in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und das muss ich euch jetzt mal kurz demonstrieren, erlaubt mal, ja? Dass ihr euch das vorstellen könnt. Also, der Schöpfer formt also den Menschen. Wunderschön. Da steckt er seine ganze Intensität und Kreativität rein. Und ich sage, der Schöpfer ist kreativ. Unglaublich. Also, das wird das schönste Werk. Er formt den Menschen. Und da liegt er so vor ihm. Sagen wir mal, hier ist der Kopf, dann könnt ihr besser gucken. Aber ist noch ein bisschen leblos. Schon perfekt geformt. Und dann heißt es, haucht der Schöpfer, wie wird das vielleicht ausgesehen haben? Da liegt also dieses Wesen und dann haucht ihm der Schöpfer Atem in die Nase. Und dann gehen die Augen vom Menschen auf und was sieht er als erstes? So, und jetzt ahnt er mal, er macht die Augen auf und er schaut in das Gesicht seines Schöpfers und was liest er in seinem Gesicht? So, das entscheidet jetzt darüber, was für ein Bild ihr von Gott habt. Was vermutet ihr, in was für ein Gesicht hat Adam hineingeschaut? Stell dir vor, der hat seine ganze Kreativität und Liebe da hineingeschickt und dann haucht er und dann beginnt das zu leben und das Freude im Gesicht des Schöpfers. Und das, was der erste Mensch sieht, ist Begeisterung. In Gottes Augen. Er schaut diesen Menschen an und da ist Freude. Da strahlt, wenn er diesen Menschen sieht. Der lebt. Und wisst ihr, genauso hat Gott euch angeschaut, als ihr zum ersten Mal euren Atemzug gemacht habt. Vielleicht ahnt ihr das und wisst ihr das nicht. Ihr macht die Augen auf und der Schöpfer schaut euch an. Er strahlt über euch. Ihr seid stark. Ihr lebt. Und die ganze Wertschätzung, die ihr habt, die strahlt in seinen Augen über euch auf. Die Wertschätzung für dich und seine Liebe zu dir und die Kreativität, die er in dich hineingelegt hat. Und das gilt vom ersten Menschen ab bis zum heutigen Tag. Egal, ob die Eltern das dem Kind ausdrücken oder nicht, der Schöpfer schaut dich so an. Und er strahlt dich an und sagt, toll, du bist klasse geworden. Und du lebst. Könnt ihr das glauben? Ich glaube, das ist unglaublich schwer zu glauben, wenn ich das nicht in Menschengesicht mal gesehen habe. Aber stell dich mal vor, so ist es. Der Schöpfer strahlt über euch. Und wer das noch nicht so ganz fassen kann, dem muss ich jetzt, ich muss ein bisschen vorgreifen. Dem muss ich etwas vorlesen. Und zwar, vielleicht wenn es möglich ist, schlag mal 4. Mose auf. Es steckt nämlich in uns wahrscheinlich als Menschen drin, dass wir das immer wieder nicht so ganz glauben können. Und deswegen hat Gott das so angelegt, dass das seinem Volk immer wieder zugesprochen wird. Und zwar ganz individuell und persönlich. Nicht nur allgemein ihr alle, sondern du. 4. Mose, Kapitel 6, Vers 24. Und jetzt seid mal gespannt. Ich vermute, die allermeisten von euch kennen dieses Wort. Ganz genau. Und jetzt beginnt das zu leuchten. Oder? Jetzt schaut mal, was da gesagt ist. Ich muss vorher anfangen. Der Herr redete zu Mose und sagte, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Also das heißt, Gutes über ihn aussprechen, sie in Verbindung mit uns, mit Gott bringen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Und jetzt kommt, der Herr lasse sein Angesicht über dir strahlen und leuchten. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Schauen wir, wir vergessen das dauernd wieder. Und glauben das immer wieder nicht, dass ich sage, so schätzt du mich? Das kann ich nicht so ganz fassen. Und dann sagt Gott, ich möchte, dass ihr das immer wieder zugesprochen bekommt. So strahlt mein Angesicht über dir. Über dir ganz persönlich. Wenn früher Menschen mit einer Bitte zum König gelassen wurden, dann brauchten die Bediensteten nicht gleich einen Auftrag vom König, sondern sie brauchten nur ins Gesicht von dem Herrscher schauen, der da auf seinem Thron saß. Und je nachdem, ob sich die Miene ein bisschen verfinsterte, wussten sie, wie die Antwort war. Oder wenn das Gesicht ein wenig lächelte, wussten sie auch, wie die Antwort war. brauchte keinen Ton zu sagen. Dementsprechend wurde da einer weggeräumt vor dem Herrscher oder bekam einer, was er gebeten hatte. Sie wussten, die Antwort würde entsprechend des Angesichtes des Herrschers sein. Genauso bei meinen Eltern. Ab und zu, wenn ich was Bestimmtes wollte, da versuchte ich vorher in ihrer Miene schon ein bisschen zu lesen, wie die Stimmung so ist. Ne? Kennt ihr das? Dass man ab und zu schon mal ein bisschen so im Gesicht liest, na, welche Chancen, wie verheißungsvoll ist meine Bitte? Also zum Beispiel wollte ich gerne ins Kino. Naja, weiß nicht, ob das ein Film war, den sie so toll fanden, aber ich wollte gerne ins Kino mit Freunden. Da versuchte ich schon mal, habe ihnen das gesagt, und dann versuchte ich zu lesen im Gesicht, wie denn meine Chancen standen. Also in diesem Fall durfte ich. Also kennt ihr vielleicht auch, dass ich im Gesicht lesen kann. Und nun soll ein Wort über dir ausgesprochen werden, immer wieder. Das Angesicht Gottes strahlt, wenn er dich anschaut. Und wisst ihr, dass der Vater im Himmel auch glücklich ist, wenn ihr ihn anschaut? Wenn ihr ihn sucht, dass er sich freut, wenn ihr darauf antwortet. Und jetzt kommt der dritte Teil. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das kannst du jetzt auch anders übersetzen. Er wende sein Angesicht dir zu. Das kenne ich nun von meiner Mutter. Das ist für mich immer ein großes Beispiel gewesen. Ich komme von der Schule nach Hause, gehe zu Hause rein und sie ist irgendwo bei einer Arbeit. Und sie hat es regelmäßig so gemacht, sie hat die Arbeit weggelegt und hat sich hingesetzt und hat gesagt, Andi, wie war's? Früher war das für mich selbstverständlich, muss ich sagen. Ich fand es okay, ich habe nur wenig erzählt. Ich war sehr kompliziert, aber weil ich da recht schweigsam war. Meine Schwester erzählte schon, bevor sie zur Haustür drin war, hatte sie schon die Hälfte vom Tag erzählt. Und ich hatte dann so als Antwort, gut, ja, so, und damit musste meine Mutter dann zufrieden sein, und dann bohrte sie ein bisschen, ne? Und wollte hören. Aber das Entscheidende, was ich später schätzen gelernt habe, weil ich merkte, wie hart das ist, wenn du richtig viel zu tun hast, sie hat sich mir voll zugewendet. Und das ist genau das, was hier über Gott gesagt wird. Ich vermute, Gott hat alle Hände voll zu tun. Und manchmal denke ich, Herr, du musst dich um Weltkriege kümmern und um Hungerkatastrophen und um Menschen, die dich in aller Welt anrufen. Und jetzt komme ich mit meinen Kopfschmerzen. Wisst ihr? Oder mit den Dingen, wo ich meine, weltweit ist das doch eine Lappalie. Und jetzt will ich über dir sagen, Gott wendet sich dir zu mit vollster Aufmerksamkeit für das Problem, was du ihm bringst. Volle Aufmerksamkeit Gottes für dich. Er braucht keine Zeitung weglegen, aber er legt alles andere weg und er widmet sich dir, so wichtig bist du ihm. Und alles, was du ihm sagst, es wird nicht entgehen bei ihm. Er hört es. Das darfst und das sollst du wissen. Und wisst ihr, aus so einer Gemeinschaft, aus so einem schönen Miteinander, kam ja dieser Bruch rein. Dieser Bruch, dass unser einer sich so von diesem dämlichen Misstrauen infiziert hat. Da kommt so eine Versuche, so eine Schlange, und sie bringt Zweifel in dieses Verhältnis, dass Gott doch ein Miesepeter in Wirklichkeit ist. Und dass er in Wirklichkeit dir etwas nicht gönnt. Und dass das Ganze doch problematisch ist. Und du könntest viel mehr, ne? Und du beginnst Gott zu misstrauen und denkst, Gott meint's doch nicht gut mit mir. Und vielleicht ist das alles doch nicht so, wie ich gedacht habe. So begann das mal, ne? Und der Mensch lässt sich hinreißen zum Vertrauensbruch. Gott schätzt den Menschen und gibt ihm Vertrauen, er gibt ihm Freiheit. Und der Mensch bricht dieses Vertrauen, er nimmt von dieser Frucht im Garten und das Vertrauensverhältnis zu Gott ist gebrochen. Und Gott kommt wie immer, um diese Gemeinschaft mit dem Menschen zu pflegen. Und der Mensch macht was? Er haut ab. Er kann das nicht ertragen. Schaut mal, ihr habt was ausgefressen, dann kommt jemand, den ihr sehr schätzt, und ihr könnt ihr nicht in die Augen schauen. Ey, das tut euch richtig weh, die Nähe von dem Menschen. Und erst recht gegenüber Gott. Dem Mensch hält das nicht mehr aus. Er kann Gott nicht in die Augen schauen. Er fühlt sich so nackt und schämt sich, er kann sich nur noch verstecken. Und wisst ihr, es ist nicht nur eine Strafe Gottes, dass er wie so eine Wand davor schiebt, dass wir ihn nicht mehr direkt sehen. Es ist auch ein Erbarmen. Wir würden es schlicht und ergreifend nicht aushalten, ihn zu sehen. Nicht so, wie wir sind. Mit Sünde. Mit Unreinheit und sowas. Da vor Gott zu stehen, ist unerträglich für uns. Es ist Gnade, dass er sich verbirgt und dass er in seiner bescheidenen und manchmal sehr verborgenen Art uns nahe kommt, sodass man es manchmal fast nicht merkt. Weil das eine Art ist, wie wir es ertragen. Käme in seine Herrlichkeit, wir würden nur noch umfallen. Und seit dieser Zeit, als dieses Verhältnis zu Gott einen Bruch bekommen hat, seit dieser Zeit, als dass wir nicht mehr Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen, da hat Gott jetzt immer wieder einzelne Menschen neu hineingerufen in diese innige Gemeinschaft mit ihm. Bei Abraham zum Beispiel. Abraham, 1. Mose 17, da sagt Gott zu Abraham, ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht. Ein Ausdruck für dieses innige Verhältnis, was Gott dann wieder einzelnen Menschen gibt, die sich ihm zuwenden, die ihn suchen. Das ist nicht nur eine Aufforderung, Gesetz, es ist ein Vorrecht. Abraham darf vor diesem Angesicht Gottes leben. Er schaut ihn an und er muss nicht abhauen. Er hat ein vertrautes, freundschaftliches Verhältnis. Wie komme ich dahin? Wir haben eine ganz starke, wunderbare Nachricht von Jesus. Es ist diese Nachricht, dass Jesus Christus uns diesen Zugang zum Angesicht Gottes freigemacht hat. Epheser 1, Vers 18, da steht, durch ihn, Jesus Christus, haben wir durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und mit einem Wort aus dem zweiten Korintherbrief möchte ich die Predigt damit auch dann abschließen. Es ist ein ganz starkes, intensives Wort, was ich euch so wünsche, dass es sich in eurem Leben so umsetzt. 2. Korinther, da heißt es im Kapitel 3, Vers 18. Da wird ein ganz starkes Geheimnis ausgedrückt. Ich sage nochmal das Wort vom Anfang. Das, was wir anschauen, das prägt uns. Die Menschen, die ich intensiv anschaue, die prägen mich. Die Idole, die ich anschaue, sie färben ab auf mich. Die Fernsehfilme, die ich sehe, das weiß ich auch. Ich schaue auch gerne einen schönen Film. Die prägen mich. Gott, den ich anschaue, prägt mich. Und jetzt passt mal auf, was hier gesagt wird von Paulus. Wir alle aber, und zwar diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die seinen Geist empfangen haben, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und was geschieht jetzt? Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Werden wir durch Mühe verwandelt in Gott ähnliches Bild, dass wir Jesus ähnlich werden? Mühe spielt sicherlich auch meine Rolle. Auch das Durchhalten. Aber zuallererst ist ein Anschauen. Ich darf einfach Gott, mein Vater, anschauen. Ich erkenne die Liebe, die er zu mir hat. Die Treue. Seine Wertschätzung. Und das verwandelt mich. Da kommt ein Strahlen auf mein Gesicht. In mein Leben hinein. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Versteht ihr, das können wir nicht einfach machen. Das verwandelt der Geist Gottes in uns, wo wir diesen Vater anschauen. Darf ich euch das so ans Herz legen? Sucht dieses Angesicht Gottes. Sucht diese innige Gemeinschaft mit ihm. Und schaut, wie er über euch denkt. Wie er euch wertschätzt und liebt. Und werdet dadurch verwandelt. Ich lade euch ein, dass wir noch zwei Lieder miteinander singen und dann eine Gebetszeit haben, wo ihr darauf antworten könnt. Jeder so, wie er es gerne von Herzen möchte. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen. Und sich in nichts vor ihm beeilt.
Vater, ich danke dir für die Stille. Ich danke dir für den Frieden, den du uns schenkst. Wir bitten dich, dass du uns leitest auf deinem Weg. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Herr Jesus, ich will dir danken für die zurückliegende Woche, die wir hatten, dass wir trotz der Arbeit, die wir alle so nachgegangen sind, Zeit hatten, uns zu treffen und den Raum neu zu gestalten. Und so wie wir das auch gesungen haben, dass du in unsere Mitte kommen sollst, wollen wir dir diesen Raum auch geben, dass es eine Stätte der Begegnung wird, um dich zu begegnen, dein Angesicht zu schauen. Hab Dank für die Ideen, die du geschenkt hast und für die Ausrichtung schon. Ja, dass wir miteinander hier an diesem Werk arbeiten konnten. Amen.
Amen.
Ja, habt auch für die Worte, die uns das heute gefehlt hat. Das sind deine Worte. Und so wie du uns anschaust, so lieb und erwähnen über dich, so will ich dich bitten, dass ich in meiner Familie bin, die Kinder auch anschaue. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Und die Probleme, die wir jetzt haben, mit einigen unserer Kinder. Richtig, Gottchen. Du gibst das richtige Wort und zur richtigen Zeit. Amen.
Amen.
Ja, so danke ich dir, himmlischer Vater, dass du uns geschaffen hast. Danke dir, dass du uns deinen Atem und deinen Boden eingeblasen hast, dass wir leben dürfen. Leben dürfen vor dir und auch mit dir. So sei dir auch die neue Woche anbefohlen mit allen Aufgaben und Herausforderungen wieder, dass wir dich und dein Angesicht finden und auch uns davon trösten lassen, dein Angesicht zu schauen. Ja. Danke für die Worte, dass du gnädig mit uns bist und deine Hand über uns setzt und gutes Wort. Danke auch für das Gute, was wir in der letzten Woche wieder erfahren und erleben durften, bekommen und konnten. Leite uns neu nach deinem Rat und steh uns bei und danke, dass du uns mit gutem Anschluss.
Ja, Amen. Amen.
Römische Vater, danke, dass Traum ist richtig schön war und dass die ganze letzte Woche da auch gehört haben. Nächste Woche, wenn ich nach Berlin fahre, ist das Segnis in ihrer Weisheit schenkt und wieder auf den Weg schickt.
Amen. Alle deine Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu weisen, um dich zu fürchten. Und du achtest darauf, was wir tun. Ob es gut oder böse ist vor deinen Augen. Danke, dass wir wissen, dass du alles kennst und alles siehst. Und dass trotzdem deine Liebe da ist, um uns zu verändern, wie in das Bild deines Sohnes. Preise dich für diese Kostbarkeit. Ich habe deiner Liebe gewertet zu sein. Und dass deine Liebe es uns ermöglicht, einander zu lieben. Bewahre und stärke uns daran diese Woche. Amen.
Amen. Vater, hab Dank auch für die letzte Woche, trotz dass es schwierig war und du mir immer immer wieder Kraft gegeben hast, immer gestärkt hast. Ja. Bitte ich dich auch für die nächste Woche. Danke, dass wir hier zusammen sein dürfen und Gemeinschaft haben dürfen. Danke dir für dein Wort, dass du dich immer wieder aufschließt und das Gefühl, dass ich in meinem Herzen so nicht Wurzeln schlagen kann. Danke dir für die zurückliegende Woche, für die Jugendlichen, die zusammen waren. Danke dir, dass du auch ein gutes Miteinander geschenkt hast, dass du so gesegnet hast und dass du so weitergebracht hast. Dann geht's zu dir. Danke, ich gebe dir die Sorgen, die sich um meinen Herz
Jesus, ich danke dir, dass du uns das Wort vom Vater gegeben hast und dass du es mal einladen lässt, dass wir es aussprechen können, dass das lebendig ist und Freiheit bringt. Ja, gib uns davon die Fülle. Danke dafür. Amen.
Und lieber Vater, ich bitte dich, dass du alles wegnimmst, was mich blind macht für deine Liebe. Wo ich alles andere sehe oder mich ablenken lasse oder mich runterziehen lasse. Öffne meine Augen, Herr, für deine Wertschätzung, für deine Gnade und für deine Freude über mich, über den anderen. Und dann verwandle uns doch, Vater. Verwandle uns, dass wir nicht länger gehalten werden von allen möglichen Schwierigkeiten, sondern in deinen Möglichkeiten, in deiner Kraft laufen und gehen. Vater, ich bitte dich herzlich, dass heute niemand geht, ohne dass er ein wenig von diesem Strahlen von dir wahrnimmt, von der Freude, die du über dem Leben von jedem Einzelnen hast. Und ich bitte dich, Vater, dass viele ganz neu diese Freude empfangen, jetzt so, was es bedeutet, wenn es wieder so zu diesem Blickkontakt mit dir kommt, wo sie ihn verloren haben. Stelle du dir immer wieder neu die Gemeinschaft bitte her. Nimm weg, was hindert und stört. Offenbare es auch. Und wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus, dass du unsere Not mitgetragen hast. Wir preisen dich, Heiliger Geist, dass du uns verwandelst und ausrüstest. Wir preisen dich, Vater, über unserem Leben, dem Leben dieser Gemeinde hier und bitten dich, führ sie weiter. Lass sie wachsen, sich ausbreiten, dass dein Segen diesen Landstrich hier erreicht und dass dein Reich Gestalt annimmt mitten unter uns. Und Vater, wir versuchen das mit unserem Herzen auch in diese Worte zu fassen, die du deinen Jüngern weitergabst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns doch noch den Vers singen, du durchdringest alles, noch vom gleichen Lied. Wer ein bisschen schlapp ist, wir haben schlechte Luft jetzt hier drin. Vielleicht können wir doch zwei Fenster nochmal oder ein Fenster aufmachen ein bisschen. Schaffen wir das noch? Vers 5. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht berühren mein Gesicht. Ich gerne noch den Segen Gottes sprechen möchte. Ach ja, danke schön. Gibt es Kollekte?
Ja.
Soll ich die jetzt einlegen?
Ja.
Und gibt es noch Informationen weitergeben vorher? Ihr müsst mir jetzt helfen, wie der Ablauf so geht.
Ja,